wenn man so eine Frage stellt, wie was macht uns Angst, das weiß jeder. Ne? Die einen fürchten sich vor Spinnen, die anderen fürchten sich vor Fliegen oder vor engen Räumen oder wovor auch immer. Aber jeder kann sich dazu in Beziehung setzen. Und wenn dann ein Museum es schafft, eine historische Perspektive zu diesen Emotionen aufzumachen, dann kommt es plötzlich ganz nah ran.
Talk mit K. Mit Anne Burgner.
Herzlich willkommen bei Talk mit K., dem Talk-Podcast des Kölner Stadtanzeiger, der ein einfaches Prinzip hat. Jede Woche spreche ich, immer im Wechsel mit meiner Kollegin Sarah Brasak, mit spannenden Menschen aus dieser Stadt. Und heute habe ich zwei Gäste, die hier zu mir in unser kleines Podcast-Studio gekommen sind, von denen ich vermute, dass sie gerade im Dauerstress sind. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass sie da sind, denn am 23. März eröffnet nun endlich das Kölnische Stadtmuseum in seinem neuen, vorübergehenden Standort, dem ehemaligen Modehaus Franz Sauer in der Menoritenstraße in der Innenstadt. Und darüber will ich heute reden mit dem Direktor des Museums, Matthias Hamann, und dem Kurator der Dauerausstellung, Sascha Pries. Schön, dass Sie beide da sind.
Hallo.
Guten Tag.
Hallo.
Danke.
Ja, ich habe es ja gerade schon gesagt, die Eröffnung naht, und man weiß das ja auch von privaten Umeinzügen, Veränderungen. Das ist meistens tatsächlich die heiße Phase davor, ist auch die anstrengendste. Deswegen, Herr Hamann, wie ist denn die Stimmung gerade so eine Woche ungefähr vor Eröffnung, nehmen wir das ja auf?
Also ich glaube, wir haben gute Laune. Wir haben gute Laune. Das ist natürlich herausfordernd, das ist anstrengend. Das Problem ist, dass natürlich ganz viel gleichzeitig passieren muss. Objekteinbringung, Labels, die noch angebracht werden müssen. Die Restauratoren müssen hier und da noch drüber gehen. Die Öffnungsvorbereitungen müssen laufen. Die Pressethemen müssen eingestellt werden. Das ist alles parallel. Mhm. Aber das heißt ja nicht, dass uns das schlechte Laune macht, sondern es läuft und es läuft gut.
Herr Pries, Sie haben auch gute Laune?
Ja, meistens, überwiegend. Ich glaube, für uns ist total wichtig als Kuratoren, wir machen das ja im Duo, mein Kollege Stefan Levi-Johann ist heute nicht dabei, aber für uns ist einfach wichtig, dass wir das Ergebnis unserer Arbeit jetzt live und in Farbe sehen können. Was man, glaube ich, beim Museum immer vergisst, ist, dass die Arbeit immer vorher passiert, und zwar Jahre im Voraus. Und dass wir jetzt in den letzten Monaten dieses, das Kind, das wir so lange jetzt schon betreuen, beim Großwerden, dass wir dem so zugucken können, bis dann die Eröffnung nächste Woche stattfindet, muss noch was passieren. Aber das ist für uns eigentlich zwar eine intensive, aber auch eine sehr, sehr schöne Zeit.
Wie anstrengend war das, dass sich das eben dann doch nochmal deutlich verzögert hat jetzt, der Start da? Also ich meine, das zieht sich jetzt über einen Zeitraum von, ich weiß es gerade gar nicht mehr, wann soll es eigentlich sein? Ich glaube Oktober 21, ist das richtig? Ist ja eine lange Zeit.
Also es ist für das Museum auf jeden Fall eine Durststrecke. Wir leben ja eigentlich davon, dass wir Besucherverkehr haben, dass wir den Leuten unsere Arbeit zeigen und präsentieren können in Führungen, dass wir Feedback bekommen. Also es ist für uns auf jeden Fall immer schöner, wenn wir Ausstellungen haben. Wir hatten ja in dieser Zeit auch welche, nur nicht an unserem Standort. Es gab immer wieder die Möglichkeit, Stadtgeschichte bei uns zu erleben. Und ja, das ist nicht so schön, wenn wir das nicht bei uns machen können. Und es ist natürlich auch schade, wenn sich so Verzögerungen wenn die kommen und man das manchmal auch einfach gar nicht selber in der Hand hat, weil es einfach Dinge sind, die unvorhergesehen sind oder die baulicher Natur sind, wo wir als Museumsleute einfach wir wissen einfach dann auch uns nicht zu helfen. Wir müssen einfach dann akzeptieren, dass das länger dauert als gehofft, und das haben wir gemacht, aber wir haben auf der anderen Seite unsere Kräfte gesammelt und diese Zeit auch zu nutzen gewusst, um Dinge in der Ausstellung vielleicht nochmal anzupassen oder zu verbessern.
Mhm. Herr Hamann, jetzt ist das ja so, die Lage ist ja top, muss man sagen, also wirklich direkt in der Innenstadt, da kann man vom Dom ganz schnell hinlaufen, man hat auch das Columba direkt quasi um die Ecke, also würde ich sagen super, aber das ist ja ein ehemaliges Kaufhaus, also ein Modehaus, wie muss man sich das denn vorstellen, wenn man mit einem Museum in ein Kaufhaus einzieht?
Das ist komplex. Also wir haben eine sehr ausdifferenzierte Architektur, das sind lauter Halbgeschosse. Da kommt man auch nicht drüber weg. Ja, wir haben ein zentrales Treppenauge, da laufen die Treppen drumherum. Und damit muss man umgehen. Und ich finde es aber genial gelöst, wie das Kuratorenteam diese Räume genutzt hat und gewissermaßen tailor-made da eine Ausstellung reingemacht hat. Das geht nur, indem man sehr genau mit dem Raum umgeht. Man hat ja keine leere Halle. wo man irgendwas reinmacht, sondern man hat Wände, man hat Aufzüge, man hat die Fluchtwege, das ist ja alles vordefiniert. Und mit diesen Parametern muss man umgehen und den Platz sozusagen optimal ausnutzen, weil wir können keinen Platz verschwenden. Das ist das eine. Das zweite ist, dass die Architektur, das ist ja ein 80er-Jahre-Bau von Ulrich Korsmeier, dass der ja auch Vorgaben gibt in der Materialität. Ja, da gibt es goldene Handläufe etc. pp. Damit muss man umgehen. Das heißt, die Inszenierung muss ja darauf abgestimmt werden. Und das Ergebnis, davon kann sich die Öffentlichkeit ja ab dem 23. überzeugen, das Ergebnis ist, wie ich finde, sehr, sehr gelungen. Aber es ist eine Herausforderung. Es ist nicht nur, ich mache eine Ausstellung, sondern ich mache eine Ausstellung an einem Ort, der ja ein Ort war. Und das ist schon, wie ich finde, gelungen.
Wie ist das? Also wenn ich das richtig recherchiert habe, gibt es 450.000 Exponate, die das Kölnische Stadtmuseum besitzt. Das ist ja ein Wahnsinn. Davon kann man in jedem Museumsgebäude der Welt, wenn man jetzt vielleicht nicht gerade das British Museum ist, nur einen Bruchteil zeigen. Aber wie wählt man das denn aus für jetzt dann diese Fläche für dieses Museum, Herr Pries?
Ja, das ist eine gute Frage, zumal wir ja aus dem Zeughaus kommend wussten, dass viele Teile, viele sehr wichtige Teile der Kölner Stadtgeschichte im Zeughaus keine Erwähnung gefunden haben. Ein Beispiel wäre etwa die Migration, also die Arbeitsmigration des 20. Jahrhunderts. Das heißt, wir wollten eigentlich mehr Themen zeigen, haben aber weniger Platz zur Verfügung gehabt. Und wir haben auf jeden Fall stark ausgedünnt. Also wenn vielleicht in der Vergangenheit, ich sag mal, ein Dutzend Tonkrüge gezeigt wurden, zeigen wir jetzt vielleicht noch einen, vielleicht auch keinen. Auch das muss man akzeptieren, wenn man weniger Platz hat und mehr Geschichten erzählen möchte, dass bestimmte Teile der Geschichte einfach nicht mehr so viel Raum oder vielleicht auch gar keinen Raum mehr bekommen und dafür andere stärker in den Vordergrund rücken. Ja, und wir sind 2018 gestartet. Wir haben intern Workshops gemacht mit dem gesamten Team, haben versucht rauszufinden, was sind denn eigentlich die wichtigen Themen? Was ist das denn eigentlich in der damaligen Gegenwart 2018? Was sind die wichtigen Punkte? Ne? Was müssen wir unbedingt erzählen? Und dabei sind natürlich Themen wie Migration, aber auch sowas wie der Archiveinsturz. Im Laufe der Zeit kam natürlich die Corona-Pandemie dazu, die für uns alle ja ein Riesenthema war, zumindest für einige Jahre. Sind solche Themen aufgekommen und die haben Platz bekommen. Und die sind halt jetzt oder werden jetzt mit einzelnen Vitrinen, manchmal auch nur mit einzelnen Ausstellungsstücken erzählt. Und wir setzen da eher auf eine Qualität der Objekte als auf eine Quantität. Also wir können nicht und wollen auch nicht die gesamte Sammlung da präsentieren. Es ist völlig undenkbar, das zu machen, und da haben Sie völlig recht. Das würde auch nicht sich verändern lassen, wenn man ein 10-mal so großes Gebäude hätte. Aber natürlich muss man auch akzeptieren, dass man dann, also das wird so sein, dass wir weniger als 1% der Sammlung zeigen können. Und deswegen sind wir schon darauf angewiesen, in den kommenden Jahren in Sonderausstellungen dann andere Schwerpunkte zu setzen und andere Sammlungsbestände in den Vordergrund zu rücken, weil es gibt noch sehr viel mehr als das, was wir zeigen. Es ist als Interim gedacht und es kann nur so viel tun auch. Es kann nur wirklich diese Momentaufnahme sein. Und ja, ich hoffe einfach, dass die Leute verstehen, dass bestimmte Sachen nicht mehr so stark im Vordergrund sind und dass sie vor allen Dingen zu schätzen wissen, dass wir uns bemüht haben, anderen Dingen den Vorzug zu geben.
Lassen Sie uns doch mal ein bisschen über das Konzept sprechen. Ich glaube, man tritt dem Stadtmuseum nicht so nahe, wenn man sagt, dass es im Zeughaus vielleicht, was jetzt auch Museumspädagogik und bestimmte auch Formen eben der Ausstellungspräsentation angeht, zumindest in der Dauerausstellung nicht mehr ganz up-to-date war. Man hat sich ja auch zum Schluss eher auf die Sonderausstellungen konzentriert. Wenn man auf der Homepage guckt und auch in den Pressemitteilungen, in den Materialien, die Sie haben, fällt auf, es fällt eigentlich immer eine Vokabel, und das ist Emotion oder Emotionalisierung. Sie schreiben da eben auch, diese Emotionen sollen bei uns zukünftig im Vordergrund stehen. Gefühle und Stimmungen, mit denen jede etwas verbindet. Warum haben Sie sich entschieden, und ich könnte mir vorstellen, also das so zu tun, und ich könnte mir vorstellen, es gibt auch Menschen, die sagen, ist das nicht unwissenschaftlich oder ist es nicht ein merkwürdiger Zugang zu sagen, wir wollen das jetzt in erster Linie über Emotionen machen, wenn es sozusagen um Geschichtsvermittlung geht?
Also das ist natürlich, ist klar. Dieser, ich nenne das jetzt mal Vorwurf, der ist uns gegenüber geäußert worden. Ich glaube, was man Wenn wir das so offensiv vertreten, dass wir diese Emotionen nutzen wollen, um Geschichte zu vermitteln, machen wir uns natürlich ein bisschen angreifbar. Aber ich glaube, was wir eigentlich damit tun, ist, dass wir zeigen, dass Geschichte und Geschichtserzählung immer irgendwie ein Stück weit nicht beliebig, aber ausgewählt ist. Und dass die Themen und die Geschichten, die wir uns erzählen, also die Museen erzählen, über die Bücher geschrieben werden, das ist immer so, dass jemand hingeht und sagt, ich würde gerne das erzählen auf die Art und Weise und andere Dinge nicht erzählen. Ja, und ich glaube, der einzige Grund, warum uns dieser Vorwurf gemacht wird, ist, dass wir so ein bisschen offener damit umgehen und dass wir sagen, naja, wir setzen uns jetzt einfach mal hin und nehmen diesen Blickpunkt, diese Perspektive ein. Und wir nutzen das, um Geschichte so zu erzählen, dass sie verständlicher wird. Mhm. Ne, dass alle Leute vielleicht diese Perspektive auch einnehmen können und sich in Beziehung setzen können dazu. Das ist ja eigentlich das, was wir wollen. Das heißt, wir möchten eigentlich den Menschen, die als Besuchende zu uns kommen, eine Hilfestellung geben über diesen emotionalen Ansatz. Und ja, ich glaube, dass das gut funktioniert. Wir haben ja ein partizipatives Projekt gemacht, wo Leute genau so schon mal vorab sich in Beziehung setzen sollten und die haben Objekte mitgebracht und ihre Geschichten erzählt und ich glaube, wenn man so eine Frage stellt, wie was macht uns Angst, das weiß jeder. Ne? Die einen fürchten sich vor Spinnen, die anderen fürchten sich vor Fliegen oder vor engen Räumen oder wovor auch immer, aber jeder kann sich dazu in Beziehung setzen und wenn dann ein Museum es schafft, eine historische Perspektive zu diesen Emotionen aufzumachen, dann kommt es plötzlich ganz nah ran, weil man sozusagen selber in dieser Emotion sehr sicher ist. Man weiß, wie die eigene Hoffnung ist und wo die Ängste liegen und was einen bewegt und was man liebt. Ne? Und wenn man das hinbekommt, Stadtgeschichte so zu erzählen, glaube ich, kommen wir den Leuten so ein bisschen entgegen. Und ja, unwissenschaftlich, wissenschaftlich, also die Geschichten, die wir erzählen, sind ja wissenschaftlich belegt. Wir erfinden ja nichts, sondern wir setzen das nur in einen anderen Bezug. Ja? Also es ist nicht so, dass wir plötzlich Geschichte verbiegen, sondern wir bauen das nur anders zusammen und schaffen einen anderen Rahmen dafür. Und das ist eigentlich das, würde ich sagen, wo wir als kulturhistorisches, als städtisches, als Stadtmuseum auch eine gute Fähigkeit haben. Weil wir müssen ein gutes Storytelling betreiben, weil ansonsten, glaube ich, wir auf dem, ich sag mal, Markt abschmieren gegen TikTok und Instagram und diese ganzen Angebote, die es gibt. Ne? Wir müssen relevant sein und spannend erzählen. Und ich glaube, dass das eine gute Art und Weise ist, das auf diese Art und Weise zu tun.
Mhm. Herr Hamann, Sie wollen, glaube ich, auch noch was sagen dazu.
Nur ergänzend, dieses Thema, was Herr Plies gesagt hat, mit der die Lebenswirklichkeit oder die Lebenserfahrung der Menschen einzufangen oder damit umzugehen, das kann man unterschiedlich tun. Aber das über Emotionen zu tun, ist, glaube ich, sehr sinnvoll, weil da kriege ich am besten vermittelt, was hat das mit mir zu tun, mit jetzt. Und dann kann ich die historische Perspektive sozusagen als Background zu dem Ganzen anbieten. Und wenn ich aus der Gegenwart komme, was wir ja tun, weil wir die Ausstellung bis in die Gegenwart führen, wenn das an einer Stelle begriffen wird durch das Publikum, wird auch klar, dass das mit historischen Zusammenhängen, Epochen genauso funktionieren kann, weil auch da gibt es ja Emotionen. Das negieren wir oftmals, aber es ist ja so. Mhm. Und die können wir über diesen Ansatz sehr, sehr gut zeigen.
Glauben Sie, dass das vielleicht auch deshalb gut zu Köln passt, weil man ja den KölnerInnen, ob es nun stimmt oder nicht, ja nachsagt, sie haben hätten eine sehr emotionale Beziehung zu ihrer Stadt. Und ich meine, das wird in, ich weiß nicht wie viel, wahrscheinlich sind es bald Millionen Liedern besungen. Also ist das vielleicht auch deshalb diese Entscheidung gefallen, weil Sie eben sagen, das hat schon auch was mit dieser Stadt zu tun, mit dieser Beziehung der Menschen zu dieser Stadt? Ich weiß nicht, wer antworten möchte, Herr Hamann.
Das hat auf jeden Fall damit zu tun. Also natürlich hat jede Stadt, ne, und ihre Bewohner eine emotionale Verbindung miteinander. Aber das ist in Köln sicherlich nochmal anders. Und das wird ja auch, wie soll ich sagen, es ist ja Teil des eigenen Storytellings, ist die Emotion. Das ist eine Stadt der Emotionen. Und damit zu arbeiten, ist, glaube ich, sehr sinnvoll, das zu tun. Das geht hier wesentlich besser als in einer Stadt wie München.
Herr Pries, Sie haben das gerade schon angesprochen, das ist nämlich es geht ja um Fragen auch in Ihren Räumen. Also Sie haben 8 Frageräume konzipiert, die sich um die Begriffe drehen: Liebe, Wut, Lust, Angst, Hoffnung, Bewegung, Glaube, Verbindung. Da kann man ja sagen, das hat ja jetzt erstmal noch nichts mit Köln zu tun, weil das einfach Begriffe sind oder eben Fragen, wovor habe ich zum Beispiel Angst. Nehmen Sie uns doch mal mit in einen Raum und erklären Sie vielleicht auch mal an Beispielen, wie Sie das dann mit Leben füllen und eben mit Stadtgeschichte.
Mhm, gerne. Also ich glaube, dass einer der, der wichtigsten, vielleicht auch irgendwie klarsten Räume der ist, wovor haben wir Angst? Mhm. Ich glaube, das ist als Emotion für uns Menschen so prägend. Deswegen ja, würde ich damit jetzt mal anfangen. Wir haben versucht, Themen diesen Leitfragen zuzuordnen. Und im Raum Was macht uns Angst? Geht es um Terror, es geht um Katastrophen, es geht um Pandemien, es geht aber auch um den Krieg. Also das hat dadurch allein auch schon einen sehr aktuellen Zuschnitt. Und was wir gemacht haben, ist unsere Sammlung anzugucken und zu überlegen, okay, welche Geschichten kann man denn da eigentlich drunter versammeln? Und wir sind ja gestartet, das hatte ich eben schon gesagt, kurz bevor eigentlich die Pandemie uns alle sozusagen in die Quarantäne und vieles mehr gezwungen hat. Und wir haben natürlich gesagt, alles klar, das ist ein Thema, das gibt es nicht nur jetzt, sondern das gab es früher mit der Pest, mit der Cholera. Und wir stellen Objekte aus, die dazu Geschichten erzählen. Also wie Alexianer Mönche auf dem Domhof, dem heutigen Roncalliplatz, Pestkranke pflegen. Mhm. Da gibt es ein Gemälde aus unserer Sammlung, das das zeigt. Wir haben Pestklappern, mit denen Pestkranke, wenn sie in die Stadt gelassen wurden, die Leute warnen mussten, um Social Distancing würde man das heute nennen, ne? Um die Leute fernzuhalten. Wir haben vom Friedhof Melaten ein Leprosenmännchen, weil da ja eine Art Auffangstation für Leprakranke auch eingerichtet wurde. Also ganz viele Objekte, die aus ganz verschiedenen Zeiten stammen, aber im Prinzip alle eine Aussage darüber treffen, wie eigentlich Stadtgesellschaften in dem Fall damit umgehen, wenn Pandemien das öffentliche Leben so sehr einschränken. Ja? Und für uns kam das ja, also kam ja die Corona-Pandemie sehr überraschend, also nicht für alle von uns. Mhm. Also ich glaube, Leute, die sich mit dem Thema auskennen, die wussten, irgendwann kommt's, aber für uns als Privatleute kam das irgendwie überraschend. Und wenn man aber sich in der Geschichte so ein bisschen umschaut, dann sieht man, das ist eigentlich überhaupt gar nicht überraschend. Mhm. Das gibt es seit Tausenden von Jahren. Und ganz interessant finde ich an der Stelle ist, dass wir im Bereich Angst auch das Thema Verfolgung haben und dass diese beiden Themen auch einfach eng miteinander in Bezug stehen, ja, weil typischerweise ja immer Sündenböcke gesucht werden für solche Pandemien, wenn man nicht versteht, wo die eigentlich herkommen. Das war ja selbst in der Corona-Pandemie so. Aber das Thema Verfolgung, da geht es dann sowohl um Hexenverfolgung, aber eben auch um frühe Formen des Antisemitismus. Mhm. Und das wird dann weitergeführt im Bereich Terror. Da geht es natürlich um die NS-Diktatur, um eine KZ-Kleidung aus unserer Sammlung. Es geht über Stolpersteine, also über einen, den man auch anfassen kann. Das ist überhaupt ein Thema bei uns jetzt in der Ausstellung, dass man Dinge anfassen kann. Mhm. Aber auch eben bis in die jüngste Vergangenheit. Wir alle haben ja mit Bestürzung damals die Information bekommen, dass Henriette Reker im Wahlkampf angegriffen wurde. Also auch da, auch diese Fortführung von Terror, insbesondere jetzt von rechts, die stellen wir da aus und stellen wir da dar. Und ja, ich glaube einfach, dass das ein total wichtiger Raum ist, weil wir an der Stelle diese Punkte eben machen können und eben vor allen Dingen diese langen historischen Linien zeigen können, die solche Sachen haben.
Mhm. Ich habe gelesen, dass versteht man natürlich sofort, zum Beispiel im Raum Bewegt uns, da wird dann das älteste erhaltene Kölner Automobil von 1902 neben einem Rüstpferd aus der Zeit um 1500 und einem E-Scooter gezeigt. Also da muss man jetzt, glaube ich, auch nicht so viel erklären sozusagen. Aber erklären Sie mir doch mal, bei der Frage, was verbindet uns, kann man das Tropenkostüm von Dirk Bach neben einer mittelalterlichen Bibel sehen? Da, ich habe es nicht, habe die Verbindung nicht gefunden. Wer kann mir helfen? Herr Hamann?
Da muss ich jetzt überlegen.
Ich kann es auch gerne machen.
Machen Sie mal.
Ja, also es gibt bei dieser Frage, was verbindet uns einen Bereich Medien? Weil natürlich Medien ja, eigentlich seit der Erfindung des Buchdrucks dafür sorgen, dass Ideen in Europa, aber auch darüber hinaus zirkulieren können und dass die eine Verbindung herstellen und auch eine, ich sag mal, westliche Kultur wäre ja, die wäre nicht entstanden, wenn es sowas wie Medien nicht gegeben hätte. Mhm. Und zu diesen Medien gehört der Buchdruck. Da gibt es in Köln sehr, sehr frühe Exemplare. Wir zeigen zwei verschiedene Bücher, nämlich einmal die Kohlhoffsche Chronik von 1499 und eben die Uhlenberg-Bibel, die im 17. Jahrhundert entstanden ist und für ungefähr 100 Jahre die Bibel des katholischen Deutschlands war. Also eine Bibelübersetzung von Caspar Uhlenberg, die in Köln verlegt wurde. Und natürlich muss man aber, wenn man das Thema Medienstadt Köln weiterspinnt, irgendwann auch bei Deutschland sucht den Superstar und auch beim Dschungelcamp landen. Mhm. Und da enden wir dann bei Dirk Bach und eben seinem pinken Tropenkostüm aus dem Dschungelcamp, das er getragen hat, als er dort moderiert hat. Und wir haben aus dem Nachlass von Dirk Bach einige Objekte übernommen, das unter anderem. Und das, würde ich sagen, zeigt auch nochmal unseren Zugang jetzt bei dieser Ausstellung. Wir haben uns einfach bemüht, auch viele Sachen zu zeigen, die wir in den letzten 40 Jahren neu in die Sammlung bekommen haben. Das ist einfach, man muss ja sehen, also im Zeughaus, die Ausstellung, die ist 1984 eröffnet worden, also vor jetzt ziemlich genau 40 Jahren. Und da sind immer mal wieder Dinge verändert worden, aber nicht im großen Stil. Und das heißt, ein Museum lebt von der Sammlung und von den Dingen, die es hat. Und da ist in 40 Jahren sehr, sehr viel passiert.
Mhm. Ja. Herr Hamann, es fiel eben auch schon mal das Stichwort Migration. Und was ich auch eben las und was Ihnen, glaube ich, auch wichtig ist, ist das Stichwort Diversität. Also Sie wollen die Diversität der Stadtgesellschaft sichtbar machen, eben unabhängig von Alter, Geschlecht, Religion, sexueller Orientierung und auch Herkunft. Können Sie da nochmal drauf eingehen? Also wo haben Sie vielleicht eben auch Leerstellen gesehen in der früheren Ausstellung und wo versuchen Sie jetzt diese zu füllen?
Wenn wir mal an eine Abteilung wie Glauben denken, woran glauben wir? Ist, glaube ich, ein wesentlicher Punkt, dass wir neben den christlichen Religionen und dem jüdischen Glauben, was ja auch im alten Zeughaus eine Rolle gespielt hat, auch das Thema der muslimischen Kölnerinnen und Kölner drin haben. Wir weisen auf die erste Moschee hin am Barbarossaplatz. Das ist ein Beispiel für dieses Thema von Diversität. Wir haben im Bereich Lust das Thema LGBTQ mit dabei. Wir haben aber auch insgesamt das Thema Partizipation über das von Herrn Pries eben schon erwähnte Projekt der Köln-Expertinnen, wo deren Haltung zu bestimmten Fragen einfach eine Rolle spielt und auch einen sehr würdigen und zentralen Ausstellungsort gefunden haben. Das zieht sich quasi durch alle Stockwerke durch. Das sind zwei Beispiele dafür. Aber wenn ich an das Thema Lust, wenn ich da nochmal reindenke, kommt auch das Thema Spiel rein. Und Spiel ist natürlich das Schachbrett eines Erzbischofs des 18. Jahrhunderts genauso ein lustvolles Thema wie Gaming. Mhm. Und deswegen ist auch eine der frühen Spielekonsolen da drin.
Mhm. Wie ist das eigentlich? Konzipiert man so ein Museum eher für KölnerInnen oder denkt man da an Leute, die von außerhalb kommen und vielleicht noch gar keinen Bezug haben zur Stadt? Oder muss man das eben, wahrscheinlich muss man ja beide erreichen, aber das ist ja auch nicht so einfach, oder?
Na, wir haben ja eines gemacht, jenseits dieser Fragethemen, die Sie gerade schon angesprochen haben, gibt es beispielsweise eine Einheit, einen Auftaktraum, Köln in 20 Minuten. Oder vielleicht braucht man noch 30.
Da wollte ich Sie auch gleich noch nachfragen.
Genau,
ja.
Und das ist, da gruppieren sich einfach Objekte aus 2000 Jahre Stadtgeschichte rund um das historische Stadtmodell, das Köln im Zustand des Jahres 1471 zeigt. Das ist selbst ein historisches Modell von 1913. Mhm. Und drumherum an der Wand habe ich eben diese Highlights wie das gotische Stadtsiegel oder den Verbundbrief zum Beispiel. Einfach wichtige Station der Stadtgeschichte. Das heißt, da kann man diesen Abriss in relativ kurzer Zeit als touristische Besucherin, Besucher gut kriegen oder auch für die Stadtführer, die mit ihren Gruppen da reinkommen. Ja, das geht. Oder ich komme mit meiner Tante Martina oder wie auch immer aus München da rein und kann sagen, hey, das ist, so hat sich das entwickelt. Und dann gibt es natürlich die Frageräume, die stärker auf die, nicht unbedingt, aber ein Ort sind, wo sich auch hiesige Leute gut wohlfühlen können.
Mhm. Ja, Köln in 20 Minuten ist aber ganz schön sportlich, oder, Herr Pries?
Ja, ich glaube, das hängt ein bisschen davon ab, wie tief man einsteigen möchte. Also wir haben uns schon bemüht, keine Texte in Romanlänge dort unterzubringen. Also wir haben kurz und knapp formuliert, sodass man wirklich in einer halben Stunde diesen Raum durchwandern kann und einen Eindruck davon bekommt, man würde das jetzt fachlich vielleicht politische Geschichte nennen. Also wie das eigentlich in Köln so war, wer es gegründet hat, unter wessen Herrschaft dann was eigentlich passiert ist und so weiter und was so die wichtigsten Stationen vielleicht der Stadtgeschichte waren. Und der Rest der Ausstellung widmet sich ja eher dieser mentalitätsgeschichtlichen Frage oder diesen Fragen. Mhm. Und der Auftaktraum oder Raum der Stadtgeschichte, der dient eigentlich der groben Orientierung. Ja, dass man einfach, wenn man das Gefühl hat, ich weiß das nicht mehr so ganz genau, wie das eigentlich war und wie das irgendwie zusammenhängt, dann kann man da einfach einmal durchflanieren und hat dann für den Besuch der Ausstellung im weiteren Verlauf, würde ich sagen, eine ganz gute Grundlage geschaffen. Das ist das Ziel eigentlich. Wer sich gerne anderthalb Stunden das Stadtmodell angucken möchte, ist herzlich eingeladen, das dort zu tun. Ja? Also man kann sehr viel Zeit da verbringen, aber man muss es nicht, wenn man nicht... möchte.
Also da steht niemand und stoppt die Zeit und sagt, ihre 20 Minuten sind rum.
So ist es nicht.
Sie müssen jetzt weitergehen. Wie ist das gerade jetzt, auch wenn man an Kinder und Jugendliche, aber natürlich auch an Erwachsene denkt, wir sind alle mit digitalen Medien eigentlich, sind ständig umgeben und wenn man irgendwie Kinder sieht, die eine Zeitung versuchen wegzuwischen, dann weiß man schon, da braucht man ja auch vielleicht andere Zugänge als jetzt die klassische Tafel, wie man sie früher kannte. Sie haben, Herr Pries, eben schon gesagt, man darf auch Sachen anfassen jetzt, aber wie ist es in dem Bereich? Wie haben Sie die Ausstellung da aufgestellt, Herr Hamann?
Ja, es gibt unterschiedliche Zugänge. Wenn ich bei dem Stadtmodell bleibe, dann hat das eine Augmented Reality-Ebene. Das heißt, ich kann mit dem Tablet draufhalten und kriege dann einfach Schichten drüber gelegt. Mhm. Oder ich kann sie mir aussuchen zum Thema Müll durch die Jahrhunderte, Stadtentwicklung. Solche Fragen, die in diesem Modell natürlich nicht sichtbar sind, aber die mit der Stadt zu tun haben. Mhm. Das ist eine Ebene. Das nächste ist ein Multimedia-Guide, der das Haus erschließt in mehreren Sprachen. Bis hin zu einer Führung für Kinder und auch für blinde und sehbehinderte Menschen. Weil das ist ja nicht erkennbar, was da zu sehen ist, also muss ich mit Audiodeskription arbeiten, das ist da genauso drin. Wir haben aber auch für ein junges Publikum ein Game, ein Patrizier-Game, wo ich sozusagen mich mit den patrizischen Familien vordergründig beschäftige, aber eigentlich kleine Spiele mache zu den Objekten. Das kann ich zu Hause spielen, aber es gibt so ein paar Levels, die sind nur im Museum lösbar. So gibt es unterschiedliche Ansätze jenseits der Medien, die wir eigentlich noch eingebaut haben, wie Monitore, Filme.
Genau, Filme gibt es natürlich zu sehen. Es gibt auch im Museum eine Medienstation, in der man spielen kann. Und zwar sowohl ein, ich sag mal, Kölsch-Quiz rund um das Thema Nahrungsmittel. Mhm. Es gibt aber auch eine Medienstation, wo man Spiele spielen kann, die auf der ersten deutschen Spielkonsole, die auch aus Köln stammt, die hat Herr Hamann gerade eben schon angesprochen. Also auch so versuchen wir den Leuten den Museumsbesuch, ich sag mal, schmackhaft zu machen. Ne? Also wir wollen nicht klassisch frontalen Unterricht bieten, sondern wir wollen, dass die Leute Spaß haben dabei und gerne auch einfach nochmal wiederkommen. Also es ist viel Inhalt da drin. Ich würde sagen, man schafft das in einem Besuch nicht alles anzugucken. Es wird nicht möglich sein. Aber so ist es auch nicht gedacht. Die Leute sollen gerne ein zweites Mal kommen und was Neues entdecken. Und das ist, glaube ich, für ein Stadtmuseum auch ganz gut, wenn man da mehrmals hingehen kann und immer wieder das Gefühl hat, heute habe ich was gelernt. Mhm. Ich nehme hier was mit.
Wollten Sie noch was sagen?
Das Schöne ist ja, bei diesen unterschiedlichen Dingen, die wir gerade erwähnt haben, sprechen wir mehrere Sinne an. Also man sieht ja nicht nur, das ist ja oft bei den Kunstmuseen so, sondern man kann was hören, man kann etwas erfühlen, man hat eine Riechstation.
Ja, genau.
Das heißt, die Nase wird angesprochen. Ne? Und dieses Multisensorische ist ja wichtig, weil das auch einer Ermüdung entgegenwirkt. Mhm. Das heißt, ich gehe da durch und unterschiedliche Sinne werden angesprochen. Ich glaube, das macht das sehr, sehr kurzweilig. Und man kommt eben dadurch vielleicht auch wieder.
Mhm. Erklären Sie nochmal, Herr Hamann, was es mit dem Open Space im frei zugänglichen Foyer auf sich hat. Da habe ich gelesen, hier zeigen wir wichtige Gegenwarts- und Zukunftsthemen. Das kann ja alles oder nichts bedeuten. Das muss man sich da vorstellen.
Absolut. Der Open Space ist erstmal wie eine Veranstaltungsfläche. Da können sich Leute hinsetzen oder wir können bestuhlen und haben da eine Möglichkeit, einen Vortrag zu halten. Ganz banal. Der hat aber im Hintergrund auch eine Wand, wo ich wie so eine kleine Studioausstellung zeigen kann, mit einem Monitor, mit der Möglichkeit, Vitrinen zu präsentieren. Und wir haben in der Raummitte, steht noch nicht, wird aber noch kommen, eine Art Medientour mit Bildschirmen. Jetzt haben wir in Kürze ein Thema, die Fußball-Europameisterschaft. Und wir überlegen gerade, ob wir da nicht das Thema migrantischer Fußball zeigen, indem wir einfach Vereine ansprechen, die aus türkischen, griechischen, was auch immer, Kölnerinnen, Kölnern gegründet wurden oder von denen, die sicherlich Objekte haben, um eben dieses große Thema Fußball auf diese Art und Weise zu spiegeln. Und diese Ausstellung machen wir dann nicht alleine, sondern natürlich mit den Vereinen. Mhm. Das heißt, der Open Space ist ein Ort, wo wir immer wieder Partnerinnen und Partner einladen aus der Stadtgesellschaft. Das kann ein Verein sein, das kann ein Sammler, eine Sammlerpersönlichkeit sein. Das kann eine NGO sein, was auch immer, um zusammen mit uns dort ein Thema zu platzieren, umzusetzen als Ausstellung und daran andocken können das Vorträge, Workshops, was auch immer sein. Und das kann sich tatsächlich sehr aktuell gestalten.
Da schließt sich eigentlich direkt die Frage an, dass Sie eben auch sagen, also wir wollen nicht nur ein Ort für kritische Auseinandersetzung mit der Kölner Stadtgeschichte sein, sondern verstehen uns als Forum der Stadtgesellschaft. Da vielleicht nochmal die Frage an Sie, Herr Priest, was muss ein modernes Stadtmuseum für eine Stadtgesellschaft jetzt mal jenseits eben der Vermittlung von Geschichte leisten? Oder kann es vielleicht auch leisten?
Ja, also ich würde sagen, wenn man sich gelungene Stadtmuseen in den letzten 5 oder 10 Jahren anschaut, dann haben die es geschafft, Gruppen von Menschen, die in der Stadtgesellschaft aktiv sind und jetzt gar nicht ausschließlich in Geschichtsvereinen oder Geschichtsinitiativen oder sowas, sondern die haben interessierte Gruppen an die Häuser gebunden und haben es geschafft, dass die mit denen zusammen entweder neue Themen überhaupt erst erarbeiten oder an bestehenden Themen weiter rumgeschraubt haben, sodass die plötzlich zum einen neue Besuchendengruppen erschlossen haben, aber auch als Institution plötzlich eine unglaubliche Relevanz bekommen haben, weil die plötzlich sichtbar wurden und auch zu Themen sich äußerten oder gefragt wurden, wo man eigentlich sagen würde, was hat das denn eigentlich mit einem Stadtmuseum zu tun? Die zeigen doch nur Ritterrüstungen oder sowas. Ne? Und wenn man aber das schafft, aktuell zu sein und zu einem Thema wie migrantischer Fußball beispielsweise Ausstellungen zu machen, die darüber hinausgehen, dass man alte Pokale zeigt, ja, dann würde ich sagen, wird man plötzlich in der Gesellschaft anders wahrgenommen. Und dann schafft man das vielleicht mit solchen Gruppen auch über einen längeren Zeitraum zu kooperieren. Und plötzlich nimmt das Museum einfach einen anderen Stellenwert in der Stadt ein, weil es ein Netzwerk bildet oder bietet, ne? Weil man plötzlich mit ganz anderen Gruppen zusammenarbeitet als bisher, weil man möglicherweise verschiedene Gruppen auch miteinander in Verbindung bringt, ne? Also diese ganzen Stränge und Strömungen innerhalb einer Stadt irgendwie zu versammeln, das würde ich sagen, ist eine Fähigkeit, die ein Stadtmuseum zumindest potenziell besitzt, und wir würden da gerne stärker reingehen und das anfangen, uns mit diesen Leuten, wer auch immer das sein mag, ne? Das können ja auch Künstlergruppen sein oder so, ne? Aber uns mit solchen Leuten stärker einfach auseinanderzusetzen und mit denen Themen zu finden, das wäre uns wichtig.
Da schließt sich ein bisschen die Frage an, Herr Hamann, die ich Ihnen auch stellen wollte. Ich habe eine kleine, nicht repräsentative Umfrage in meinem Freundeskreis gemacht. Wenn bekannte Besuch kommt, wenn Besuch nach Köln kommt und ihr wollt mit denen in ein Museum gehen, in welches würdet ihr gehen? Und da hat niemand das Kölnische Stadtmuseum genannt. Das ist natürlich jetzt auch gerade geschlossen gewesen, aber ich glaube, ehrlich gesagt, hätten sie das auch sonst vermutlich nicht getan. Was ja eigentlich erstaunlich ist bei einer Stadt mit so einer langen Geschichte, die ja sicherlich auch viele Menschen interessiert. Also glauben Sie, das ist ein bisschen das, was Herr Priest gerade gesagt hat, daran anknüpfend, dass jetzt auch vielleicht in diesem Interim an diesem Standort Ihnen nochmal die Chance bietet, bekannter ist, glaube ich, das falsche Wort, sondern vielleicht im Bewusstsein der Leute stärker verankert zu sein in dieser Stadt. Denn ich glaube, das ist das Stadtmuseum noch nicht so. Oder widersprechen Sie mir da?
Das ist sicherlich durch die Tatsache, dass wir geschlossen waren, ist das Museum ein bisschen aus dem Fokus geraten, immer wieder in den Schlagzeilen gewesen, aber das ist ja was anderes. Und die alte Präsentation war schlicht und ergreifend in die Jahre gekommen. Aber wenn ich die Chance nutze, und das tun wir ja, diese unterschiedlichen Narrative, die es in Köln gibt, aufzuzeigen, sodass ich mein Narrativ finden kann oder sagen kann, hey, das fehlt, ihr müsst mit mir reden, um das reinzukriegen, ist das sicherlich eine Chance. Standort, Lage ist natürlich ein Punkt, klar, logisch. Und die ist jetzt deutlich anders und deutlich besser. Aber es ist schon auch nicht nur die Frage des Wo, sondern auch des Wie. Und vielleicht auch die Frage des Wann. Ich glaube, Stadtmuseen hatten tatsächlich, und das gilt nicht nur für Köln, in den 90er und den 2000er Jahren angesichts dieses Booms von Kunstmuseen eine wesentlich weniger starke Relevanz. Wir beschäftigen uns aber alle mit unserem Umfeld. Mhm. Wo lebe ich? Und das Thema von Urbanität wird ja immer wichtiger, weil immer mehr Leute in Städten wohnen und die wollen in guten Städten wohnen. Und insofern nützt es mir gar nichts, das ist eine schöne Freizeitbeschäftigung und auch schön für den Kopf, wenn ich mir die aktuellen Kunstausstellungen anschaue. Aber eigentlich ist ja die Frage, wie will ich leben, eine Frage, die in Stadtmuseen verhandelt werden kann. So. Und insofern ist das Thema, dass wir ein Diskussionsort dafür sein können, bringt uns in eine völlig andere Situation, als das noch vor 15 Jahren der Fall war. Mhm.
Jetzt, Sie haben das ja gerade angesprochen, das Stichwort Schlagzeilen. Also das Museum war in den Schlagzeilen in den letzten Monaten und auch Jahren. Das waren leider nicht immer nur gute Schlagzeilen. Jetzt vor dem Hintergrund auch, was Sie gerade beschrieben haben, wenn Sie eben auch sagen, den Stellenwert dieses Museums zu erkennen. Wenn wir uns jetzt überlegen, das ist jetzt eine Interimslösung, aber auch jetzt natürlich durch die Entwicklung bei der historischen Mitte. Es ist nicht klar, wie es denn eigentlich weitergeht nach diesem Interim. Was bedeutet das für Ihr Museum und eben auch für diese Frage, wie können wir das noch besser in dieser Stadt deutlich machen?
Also zunächst müssen wir ganz klar für uns formulieren oder auch natürlich mitteilen, und das tun wir auch, dass das ein Interim ist. Punkt. Das ist keine finale Lösung für uns. Mhm. Zum einen haben wir viel zu viel zu erzählen, zum zweiten haben wir einfach unglaubliche Bestände, die in die Öffentlichkeit sollten. Und das geht nicht nur über Sonderausstellungen, schon auch, aber nicht nur. So, also braucht man einen größeren Ort. Dieser Ort hätte die historische Mitte sein können. Dieser Ort kann zukünftig das Zeughaus sein. Dazu kann ich jetzt kein Urteil abgeben, weil man beides auf ihre Machbarkeit überprüfen muss. Und das wird in diesem Jahr geschehen oder bis Anfang nächsten Jahres. Und dann haben wir eine Entscheidungsgrundlage. Und mit der muss die Politik umgehen.
Aber das macht doch was mit Ihnen. Also jetzt mal ganz unabhängig von sozusagen diesen politischen Fragen und eben geht es dann vielleicht doch im Zeughaus, was kostet das? Aber wenn man eben so lange über diese historische Mitte gesprochen hat, das wäre natürlich auch ein so zentraler, nochmal zentralerer Standort gewesen, im Schatten des Doms sozusagen. Wie geht man damit um? Ich meine, das ist doch ein Rückschlag, oder? Also jetzt mal unabhängig davon, es geht jetzt nicht darum, irgendwelchen Politikern Schuld oder so in die Schuhe zu schieben, aber was hat das mit Ihnen jetzt auch in diesem Prozess gemacht?
Also ich kann da erstmal nur für mich sprechen, der ja seit Oktober das alles neu leitet. Mich spornt das an.
Okay.
Das ist so. Also ich bin schon so lange in dieser Stadt, ich weiß einigermaßen, wie sie tickt und ich weiß, dass sie nie linear nach vorne geht. Das ist immer ein Zickzack. Das ist einfach so. Und man muss gucken, wo liegen die Chancen in dem Ganzen. Das haben wir noch nicht bewerten können, weil wir jetzt mit Volldampf natürlich auf eine Eröffnung zulaufen.
Ja.
Und das ist auch gut so. Und da ist all in, was diese Eröffnung betrifft. Aber wenn wir offen sind, ist das ja nicht das Ende, sondern es ist ganz klar, dann ist das nächste Ziel. Und das nächste Ziel heißt, wo können wir das Stadtmuseum platzieren? Also wie gesagt, ich bin da weder enttäuscht noch sonst irgendwas. Das ist, wie es ist. Das sind die Umstände, mit denen muss man umgehen und das ganz professionell nehmen. Und ich bin überzeugt davon, dass wir eine Lösung finden. Aber Herr Pries war ja viel länger in diesem ganzen Prozess vorher drin.
An Ihnen möchte ich die Frage auch nochmal stellen.
Ja, also ich habe diesen Prozess seit 10 Jahren begleitet. Mhm. Also wirklich von Anfang an war ich mit dabei und mir ist dieses Projekt schon sehr ans Herz gewachsen und mir sind auch die anderen Projektbeteiligten sehr ans Herz gewachsen. Also sowohl die Institutionen, aber eben auch die Leute, die auf deren Seite diese Projekte getragen und nach vorne gebracht haben. Und deswegen, ich würde auch nicht sagen, dass ich enttäuscht bin, aber schon ein bisschen traurig, weil dieses Projekt einfach eine Riesenchance für Köln und vor allen Dingen eben für den Kulturstandort Köln bedeutet hätte. In ganz, ganz vielerlei Hinsicht hätte es Probleme gelöst, die jetzt wieder alle offen sind. Und das ist einfach total schade, dass uns das nicht gelungen ist, dass es der Stadt nicht gelungen ist oder den Projektbeteiligten nicht gelungen ist, dieses Projekt auch wirklich umzusetzen. Und es ist so ein bisschen, würde ich sagen, wie als hätten wir einen guten Freund verloren.
Ja, das ist schmerzhaft auf jeden Fall. Herr Hamann, Sie haben gesagt, das ist ein Interim und das bleibt auch ein Interim und das ist völlig klar, das wird keine Dauerlösung. Jetzt wissen wir aber in Köln, dass es, also Interim und Interim ist auch nicht, also es gibt viele, von denen man dachte, sie dauern einen sehr begrenzten Zeitraum und wenn wir mal aufs Schauspiel und die Oper schauen, dann wissen wir, so ein Interim kann auch zumindest zu einer gefühlten Dauerlösung werden. Es soll ja alles anders werden, aber haben Sie nicht die Sorge, dass Sie dann vielleicht, formuliere es jetzt mal etwas provokant, festsitzen für eine sehr lange Zeit in diesem Modehaus?
Nein, habe ich nicht. Wir sind nicht das blaue Zelt.
das sollte ja tatsächlich, glaube ich, nur für eine Musical-Aufführung da stehen. Dann noch mal einmal eine Frage zu den Schlagzeilen. Sie haben es gesagt, Sie machen das ja noch gar nicht so lange, seit Oktober. Und das war ja auch eben die Frage der Neubesetzung des Direktorenpostens. Da gab es erst zwei andere Kandidaten, da waren Sie gar nicht involviert. Also das hat mit Ihnen gar nichts zu tun. Aber haben Sie das Gefühl, das hat das Stadtmuseum beschädigt oder den Ruf beschädigt? Oder würden Sie sagen, das ist jetzt abgeschlossen und das können wir jetzt mal hinter uns lassen?
Ich denke, das ist der Fall. Das Stadtmuseum hat sich, das war ein schwieriger Prozess für das Stadtmuseum und für das Team, das muss man sagen. Und es ist ja nicht so, dass ich neu in dieser Stadt bin, sondern das bekommt man hautnah mit, was da eigentlich passiert. Es gab eine Entscheidung. Ich wurde gefragt, ich habe Ja gesagt. Und damit war, glaube ich, nicht nur für mich, sondern auch für das Team dieses Thema abgeschlossen und es beginnt ein neues Ding. Und dieses Neue müssen wir formen. Das sieht auch verdammt gut aus, diese Formung, aber es macht auch überhaupt keinen Sinn, darüber nachzudenken, weil das ist Geschichte und vielleicht ist es irgendwann dann in einem zukünftigen Stadtmuseum die Geschichte der Direktionen, weiß ich nicht, ob das irgendjemand interessiert, aber das ist für uns momentan, ich glaube auch nicht nur momentan, das ist kein Thema.
Und Sie sind auch noch nicht entmutigt, wenn Sie sagen, Sie sind ja schon seit eben sehr viel längeren Jahren jetzt im Stadtmuseum dabei und haben diese Prozesse so lange mitbekommen.
Naja, ich würde sagen, das, was wir jetzt gerade erleben, ist ja eigentlich die Konsequenz einer ganz großen Erneuerung. Und das macht mich froh und stolz. Und ich finde auch, das ganze Team macht das stolz, dass die alle dabei helfen konnten, das Stadtmuseum aus dieser Zwickmühle rauszuführen. Also, dass immer über das Museum geredet wurde, eigentlich aber immer eher über die Schwierigkeiten, die es hat und nie über die eigentliche Arbeit, die es tut. Das ist einfach bedauerlich, wenn man das so sieht und wenn das über Jahre eigentlich nicht anders ist und dass man irgendwie das Gefühl hat, die schlechten Nachrichten, da machen sich alle gerne drüber her, aber dass wir gute Ausstellungen machen und dass wir Themen anpacken und unsere Arbeit gut machen, das geht darunter so ein bisschen verloren. Das ist natürlich bedauerlich, aber umso wichtiger ist für uns jetzt, dass wir so ein bisschen wieder auferstehen mit dieser neuen Dauerausstellung. Und das ist total wichtig und es ist natürlich jetzt intensiv, aber ich glaube, dass wir uns da in ein oder zwei Monaten gut auf die Schultern klopfen können und sagen, dass wir trotz der ganzen Umstände, unter denen wir das gemacht haben, was richtig Gutes geschaffen haben.
Ich will Sie noch zu einer Schlagzeile fragen, weil das, glaube ich, auch viele Leute interessiert. Wenn es um NS-Raubkunst oder eben Raubgut geht, dann denkt man eigentlich in der Regel, deswegen habe ich jetzt auch gerade Kunst gesagt, denkt man eigentlich meistens an Kunstmuseen. Jetzt ist das auch im Zusammenhang mit dem Stadtmuseum aufgekommen und soll jetzt auch genau recherchiert werden. Können Sie vielleicht nochmal kurz erklären, worum es denn eigentlich geht und was Sie da erwarten, was da möglicherweise bei rauskommt?
Naja, das Stadtmuseum hat wie alle älteren Häuser natürlich auch zwischen 33 und 45 Objekte erworben, und zwar jeglicher Couleur. Wir haben die Bibliothek genommen als ersten Forschungsgegenstand, wenn ich so sagen darf, weil das überschaubar ist. Also überschaubar in dem Sinne, die Bibliothek steht beisammen. Na, wenn wir jetzt die Möbel genommen hätten, das ist verteilt an vielen Orten. So. Also das ist einfach gut erfassbar. Und es gibt einfach natürlich Ankäufe oder auch Schenkungen aus Quellen, wo man denkt, das ist aber komisch. Dieser Kunsthändler ist an anderer Stelle schon mal, oder Buchhändler an der Stelle, schon mal aufgefallen. Also muss man da nachgucken. Und genau das tun wir. Und die Bibliotheksbestände sind gut zu bearbeiten. Mhm. Aber um ein anderes Beispiel zu nennen, die Münzen. Ja, wir haben so und so viele Münzen, die natürlich auch in diesem Zeitpunkt reingekommen sind. Und auch das muss man irgendwann sich angucken. Also das ist ein Prozess, der beginnt. Mhm. Den kriegt man auch nicht so schnell abgeschlossen. Das ist eine Sache von Jahrzehnten. Mhm. Meistens hat man diese Restitutions- und Debatte, dass man vielleicht auch etwas zurückgibt in den Kunstmuseen und natürlich, wenn man das ein bisschen weiter zurückdenkt, in den ethnologischen Häusern, klar, kolonialer Kontext oder Unrechtskontext. Uns betrifft dieses Kolonialthema am Rande, weil wir natürlich auch kolonialzeitliche Münzen haben, klar. Aber vor allem ist es bei uns das Thema NS. Mhm. Und wir haben irgendwo begonnen, das ist das Thema Bibliothek. Und werden das fortsetzen. Mhm.
Gut, dann jetzt haben wir so viel über Köln gesprochen und über Kölner Geschichte. Jetzt soll es zum Abschluss auch nochmal ein bisschen um Ihre eigene Beziehung zu Köln gehen. Wir haben so eine kleine Rubrik, die heißt Köln in 30 Sekunden und die kommt jetzt.
Köln in 30 Sekunden.
Sie sehen also, wir schlagen, muss ich gerade feststellen, Ihren Raum Köln in 20 Minuten deutlich. Ich stelle Ihnen 6 kurze Fragen und bitte auch um eher kurze Antworten. Und vielleicht fange ich einfach immer mit Herrn Pries an und dann könnten Sie antworten. Herr Hamann, Herr Pries, wofür muss man diese Stadt unbedingt mögen?
Ihrefeld.
Herr Hamann.
Für das Chaos.
Das ist doch mal eine ungewöhnliche Antwort. Und wenn Sie König von Köln wären, Herr Hamann, was würden Sie als erstes ändern?
Ich würde die KVB mit einem Befehl ändern, dass sie pünktlich ist und dass sie mehr Züge hat und dass die länger sind.
Sehr gut, da bin ich dabei. Wie sieht es bei Ihnen aus, Herr
Pries? Ich würde dafür sorgen, dass mehr Brücken über den Rhein führen, sodass rechts und links des Rheins eine stärkere Verbindung entsteht.
Sehr schön. Und wo sehen Sie sonst noch Luft nach oben in Köln, Herr Pries?
Also wenn wir Luft nach oben nehmen, würde ich sagen, dass der Fernsehturm mal wieder begehbar gemacht würde. Das wäre schön.
Herr Hamann?
Da ist auch Luft nach unten gewissermaßen, weil was im Untergrund Kölns liegt, an archäologischen Schätzen, ist ja oftmals gar nicht zugänglich. Mhm. Das müsste man deutlich besser erschließen.
Herr Hamann, stellen Sie sich vor, ein Außerirdischer kommt nach Köln und Sie sollen dem jetzt Karneval erklären. Wie würden Sie das machen?
Naja, der hätte wahrscheinlich ein Problem, weil man ihn als Maskierten wahrscheinlich identifizieren würde. Der würde gar nicht auffallen. Und ich würde ihm versuchen zu erklären, dass das diese unterschiedlichen Ethnien sind, die in dieser Stadt einfach leben und dann versuchen, dieses Thema eher ethnologisch oder volkskundlich zu erklären. Ich weiß es nicht genau. Und am Ende würde ich wahrscheinlich die Kneipe mit ihm geben, weil nur da versteht man, wie es funktioniert.
Ja, ich würde auch sagen, man muss an Weiberfastnacht einfach um 11.11 Uhr mit dem am Dom irgendwo in der Nähe starten und versuchen dann, sich da durchzuschlagen und am Ende in irgendeiner Fädelskneipe landen. Ich glaube, da schlägt das Herz des Karnevals.
Das stimmt. Haben Sie einen Lieblingsort in Köln?
Ja, den habe ich auf jeden Fall. Gerne sitze ich im Mediapark an dem Weiher und gucke mir die Enten an.
Das habe ich noch nie gehört. Ich habe noch nie irgendjemanden sagen hören, sein Lieblingsort sei im Mediapark. Das ist, finde ich super. Das ist mal was ganz Neues, Herr Hamann.
Ja, also in der Innenstadt jedenfalls ist es der Elfritz-Gruber-Platz. Aha. Den finde ich ganz, ganz reizvoll.
Sehr schön. Und ein Lieblingsviertel? Ich glaube, bei Ihnen ist es ja dann wahrscheinlich Ehrenfeld,
ja,
oder?
Ja, erste Frage, letzte Frage. Ja. Ehrenfeld.
Herr Hamann, haben Sie ein Lieblingsviertel?
Nee, habe ich eigentlich ehrlich gesagt nicht. Ich lebe in Braunsfeld, da lebe ich sehr gerne.
Mhm. Aber Sie würden es noch nicht zum Lieblingsviertel?
Nee, es ist vielleicht ein bisschen Nippes.
Ah ja, sehr schön. Das kommt mir entgegen, da lebe ich nämlich. Dann sagen Sie doch jetzt zum Abschluss nochmal, jetzt nochmal die große Chance. Sagen Sie doch den Leuten, warum es sich, vielleicht in einem Satz, warum es sich lohnt, ab dem 23. März den Weg ins ehemalige Modehaus Sommer, ins Kölnische Stadtmuseum zu finden. Der Herr Pries macht den Anfang.
Es lohnt sich, weil man in Köln Stadtgeschichte so noch nie gesehen hat.
Mhm. Herr Hamann?
Und weil man Teil dieser Stadtgeschichte ist.
Sehr schön. Vielen, vielen Dank für den Besuch. Hat mich sehr gefreut. Ich drücke wirklich von Herzen die Daumen, dass das gut wird. Und Ihnen sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie mir Feedback geben wollen, machen Sie das gerne per Mail an anne.burgmer@ksta-medien.de. Und alle Podcasts des Kölner Stadtanzeiger finden Sie unter ksta.de/podcast oder auf allen Podcast-Plattformen. Wir machen eine kleine Osterferienpause und sind deshalb erst wieder am 11. April um 7 Uhr mit einer neuen Folge für Sie da. Ich wünsche Ihnen bis dahin eine schöne Osterzeit und freue mich aufs Wiederhören. Tschüss!
liegst du gerade wieder auf dem Sofa und schaust Fußballspiel um Fußballspiel, aber irgendwie fühlst du nichts mehr? Das muss nicht sein, denn jetzt gibt es Copa TS. Nein, kleiner Scherz. Obwohl, nicht ganz so kleiner Scherz. Copa TS gibt's wirklich. Es ist ein neuer Fußballpodcast von mir, Tommy Schmidt, in dem ich einmal in der Woche über alles rede, was mich zum Thema Fußball und der aktuellen Fußballsituation so interessiert. Das mache ich aber nicht alleine, sondern mit einer Person aus meiner ganz persönlichen Fünferkette, die immer wieder wechselt. Bestehend aus Dr. Turi Knag, Ex-Nationalspielerin, Jana Wosnitzer, Sportjournalistin, Gregor Rühl, Fernsehautor, Terence Boyd, Stürmer beim 1. FC Kaiserslautern, Christoph Kramer, Weltmeister. Mehr muss man dazu doch nicht sagen. Und ich habe aber auch immer mal wieder wechselnde Interviewgäste, die so kommen. Es war schon Mats Hummels zu Gast, es war Fabian Rehse zu Gast, Jonas Hector, Fabian Scher von Newcastle United, aber auch Paul Kalkbrenner und Tom Kaulitz. Wer war da alles dabei? Also, vielleicht kann ich dir irgendwie den Spaß am Fußball zurückbringen. Hör doch mal rein, Copa TS, immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.